der erste Kontakt ist, also der hat wiederum jemanden getroffen, der bei Corona positiv getestet wurde. Und deswegen bin ich also ein Zweitkontakt. Es gibt ja eine neue Begrifflichkeit, die wir lernen können. Und bevor sich irgendjemand Sorgen machen muss, habe ich von den Technikern erfahren, ich kann auch von dir aus predigen und von daher mache ich das auch. Und da sind wir schon gleich beim Thema. Diese Sehnsucht nach Sicherheit, das ist jetzt ganz brandaktuell bei uns ja Thema gewesen. Gar nicht, dass ich mich unsicher fühle, wenn ich in der Auferstehungskirche bin, sondern eher, dass ich allen gerne auch dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht nach Sicherheit gewähren möchte und befriedigen möchte. Ich merke, da kratzen wir natürlich nur an der Oberfläche. Ich werde das später nochmal zeigen, dass diese Verunsicherung, die wir ja gerade durch Corona jetzt auch erleben, ein ganzes Leben lang nochmal einen Spatenstich tiefer gehen kann. Von daher ist diese Sehnsucht nach Sicherheit mit Sicherheit auch wie bei all diesen Sehnsuchtsthemen eine Frage nach der Orientierung. Denn da, wo meine Sehnsucht sichtbar wird, da werde ich eben auch einen Punkt finden, der mir im Leben ganz besonders wichtig ist. Immer dann, wenn ich mich unsicher fühle, ziehe ich mich gerne zurück. Das ist meine Art und Weise, mit Verunsicherung umzugehen. Mein Raum ist mein Castle. Ihr seht mich also hier in meinem Arbeitszimmer, in meiner Wohnung, in einer vertrauten Umgebung, da fühle ich mich sicher. Bei anderen ist es eher eine Clique oder gute Freunde oder der Raum der Familie, wo sich jemand sicher fühlt. Und da ist es ihm ganz wichtig, eben in diesen Phasen der Verunsicherung da einzugehen. Vielleicht ist jemand anderen ein finanzielles Polster wichtig, man weiß ja nie. Und wenn man sich etwas leisten kann, zum Beispiel eben auch Hilfe organisieren kann und solche Dinge, dann vermittelt das eben auch ein Gefühl der Sicherheit. Also von daher, was ist mir im Leben wirklich wichtig? Die Sehnsucht danach, die Sehnsucht nach Sicherheit wird dir den Weg dahin weisen. Denn in diesem Wort Sehnsucht steckt ja tatsächlich auch dieses Wort Suchen. Nur kann man, wenn man seinen Weg sucht, dann eben tatsächlich auch auf irre Wege kommen, in einer Sackgasse landen oder eben auch irre geführt werden. Und das ist eben das Tragische daran, dass in diesem Wort Sehnsucht auch das Stichwort Sucht drinsteckt. Und das ist natürlich was Schlechtes. Das klingt nach Unfreiheit, nach Gebundenheit, nach Unruhe, nach Unfrieden und auch nach Demütigung und Scham. Also von daher, wo finde ich den richtigen Weg? Wie finde ich diese Orte der Sicherheit, die tatsächlich eben auch tragfähig sind? Auch wir stellen uns in einem Gleichnis ein Weg vor. Jesus möchte die Menschen seiner Zeit und uns natürlich auch mit diesem Gleichnis
einen Spiegel vorhalten. Wie gehst du mit deiner Sehnsucht um? Wie gehst du mit deiner Sehnsucht nach Sicherheit um? Wie tragfähig schätzt du die Dinge ein, die dir im Moment das Gefühl von Sicherheit vermitteln? Jesus vermittelt mit seinem Gleichnis seine Besorgnis um uns, dass wir womöglich mit unseren Sorgen, mit unserem Vorsorgen irren könnten. Um das zu verhindern, leitet er uns gern. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass es dir nicht egal ist, was aus uns wird. Und wir merken ja, dass du immer wieder Stoppschilder setzt in unserem Leben, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Herr, und wir wollen das ernst nehmen, dass du unser Leben in guten Bahnen lenken willst. Und darum beten wir darum, dass wir die Signale in rechter Weise verstehen, um unser Leben eben nicht an den falschen Dingen festzumachen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns Orientierung gibt. Und jetzt bete ich darum, dass es uns gelingt, alles Ablenkende wegzutun und auf die Seite zu legen, uns ganz auf dich zu konzentrieren und auf dein Wort. Herr, bitte hilf uns doch, dass wir unser Herz öffnen können, auch wenn es uns vielleicht einen Augenblick verunsichert. Herr, bitte segne uns im Miteinander. Amen. Ich lese unseren Predigttext aus Lukas 12, Abvers 16. Dort heißt es, Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegt er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagt er, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und all meine Vorräte dort unterbringen. und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönn dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Hier wird uns also der tragische Verlauf einer Erfolgsstory erzählt. Und wir sollen daraus etwas lernen. Aber mir ist es wichtig, und darum betone ich, wir sollen das Richtige daraus lernen und nicht das Falsche. Zwei Fehldeutungen möchte ich andeuten. Die erste Fehldeutung, lieber arm und krank als reich und gesund. Lieber arm und krank als reich und gesund. Völlig daneben. Es ist schon richtig, dass die Bibel Gott immer als Beschützer der Armen und Schwachen beschreibt. Trotzdem ist es nicht Gottes Wille, dass alle arm und schwach sind. Gott wird immer Partei ergreifen gegen Ausbeuter und Profitmacher. Aber wer reich ist, er steht nicht automatisch unter Verdacht. Und es ist auch richtig, dass besonders das Neue Testament Erbesitz kritisch ist, weil eben im Besitz ein gefährliches Potenzial an Verführung liegt. Darum wird gerade im Neuen Testament Geld immer gerne auch als Mammon bezeichnet. Ein Götze, der eben von Gott ablenkt. Aber diese kritische Haltung meint nicht Wohlstand, Reichtum oder Besitz an sich, sondern eben nur den hartherzigen Umgang damit. Auch in unserem Gleichnis, was ich gerade gelesen habe, macht Jesus den Bauern ja nicht den Vorwurf, dass er eine reiche Ernte eingefahren hat und deswegen seine Scheunen umbauen muss. Aber Jesus kritisiert ihn wegen seiner gefährlichen Haltung zu seinem Besitz. Er wollte sein Vermögen offensichtlich als so etwas wie eine Lebensversicherung für sich verwenden. Ich erinnere nochmal an Vers 19, da sagt der Bauer zu sich selbst, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Aber, und so zeigt das Gleichnis, das geht so nicht. Das letzte Hemd hat eben keine Taschen und Jesus macht deutlich, dass nach diesem Leben andere Werte gelten als in diesem Leben und dass diese Werte besser auch schon in diesem Leben beachtet werden sollten. Offensichtlich kann man bei Gott Schätze sammeln, die hier und jetzt erworben werden und dann nach diesem Leben bei Gott was zählen. Was könnte das sein? Die zweite Fehldeutung, das ist mir auch wichtig. Jesus redet hier keiner asketischen Lebensweise das Wort. Die Sehnsucht des reichen Kornbauern, sicher auch Wunschvorstellung vieler moderner Menschen, ist nicht an sich schlecht. Wiederum Vers 19, da sagt der Bauer zu sich selbst, gönn dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieß das Leben. Ist das schlecht? Nein, wirklich nicht. Es gibt eine fatale Freudlosigkeit im christlichen Lager und das hängt vielfach mit einer pietistischen Prägung zusammen, wo alles, was Spaß macht, erstmal verdächtigt wird. Wenn mir diese Haltung begegnet, dann ist es mir schon wichtig, dass wir das beachten, dass das eben nicht selbstverständlich ist, unser Leben so führen zu können. Und ich zitiere deswegen gerne aus Prediger 11, Vers 9. Da heißt es, freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Das ist der Rat des Königs Salomo, der immerhin für seine salomonische Weisheit berühmt geworden ist. Und so bitte ich auch das Gleichnis nicht als asketische Aufforderung zu verstehen, den Genuss im Leben zu vermeiden. Dass Ruhe, Essen, Trinken und Genießen alles schlecht wäre, das sagt das Gleichnis eben nicht. Wenn sich allerdings darin der Sinn des Lebens erschöpft, dann ist das zu wenig. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Überleg mal. Wenn wir die eigentliche Absicht Jesu verstehen wollen, lohnt es sich nach unserem Predigttext, wo er das Gleichnis erzählt wird, noch einige Verse weiterzulesen. Und wir werden sehen, dass Jesus unserer Sehnsucht nach Sicherheit eine Richtung geben will, die dann das Ziel eben nicht verfehlt. Ich erinnere nochmal, Zielverfehlung, ich habe es letzte Woche erklärt, der Bogenschütze schießt daneben, vielleicht über das Ziel hinaus, auf jeden Fall daneben. Zielverfehlung heißt auf Griechisch Hamartia, wird in normalen Bibelübersetzungen eben mit Sünde übersetzt. Und Sünde trennt von Gott, deswegen ist Sünde lebensgefährlich. Also, was will Jesus eigentlich vermitteln? Einige weitere Verse aus Lukas 12, Abvers 22. Dort sagt Jesus, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Ne? Erinnert euch, was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Jesus sagt weiter, wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um all die anderen Dinge? Euer Vater weiß, was ihr braucht. Dann die Ausrichtung. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Dann werdet ihr schon mit dem anderen versorgt werden. Aha, lerne ich. Also wenn ich Gottes Wille tue, wenn ich mich seiner Herrschaft unterstelle, dann erfahre ich Sinn, sammle ich Schätze im Himmel. Das ist wichtig. Wir können also aus diesem Gleichnis lernen, dass es Sicherheit für dieses Leben und darüber hinaus nur in der Anbindung an den Vater im Himmel gibt. Ich möchte jeden einladen, das jetzt sofort einfach mal bei sich und dem eigenen Empfinden zu prüfen. Mir ist es ja genauso gegangen, wenn ich bei mir die Sehnsucht nach Sicherheit stark auspräge, merke ich, dass ich im tiefsten meines Herzens unsicher und verunsichert bin. Ich habe das eingangs gesagt, die Möglichkeit, ansteckend zu sein, das hat mich verunsichert. Wo ist das an der Oberfläche gekratzt? Wenn ich aber tief in meinem Herzen immer wieder erlebe, dass ich in meiner Person unsicher bin, von meinem Wert her unsicher bin, nicht weiß, ob ich liebenswert bin oder nicht, dann ist das viel gefährlicher und viel gravierender. Wenn sich bei mir die Sehnsucht nach Sicherheit stark ausprägt, dann weiß ich eben, dass ich an die Sicherheiten meines Lebens gehe und überprüfe, ob alles okay ist. Und das mag bei manchen, vielleicht auch bei mir, seine Wurzeln in der Kindheit haben, wenn jemand zum Beispiel als letztes von vielen Kindern geboren wurde und gar nicht genau weiß, ob er überhaupt erwünscht war und ist. Für solche Menschen ist es einfach schwer, ihren Platz in einer aus ihrer Perspektive von vielen Menschen schon gefüllten System zu finden. Brauchen die mich eigentlich noch? Die Stellen sind doch alle besetzt. Wo finde ich meinen Platz? Bin ich es denn wert, dass sie mich aufnehmen in ihre Gemeinschaft? Darum versuchen sie, unauffällig zu bleiben, damit niemand Anlass hat, sie zurückzuweisen, zurückzustoßen. Sie bleiben unauffällig, unbemerkt, um genau zu beobachten und viele, viele, viele Informationen zu sammeln, in der Hoffnung, dass sie mit den erworbenen Kompetenzen eben ihren Platz im Raum behaupten und auch sichern können. So wie sie vielleicht in ihrer Kindheit die Aufmerksamkeit ihrer Eltern durch Leistung auf sich lenken wollten, versuchen sie bis heute durch Kompetenz ihren Wert zu beweisen. Ich möchte damit deutlich machen, dass es gar nicht so wie in unserem Gleichnis immer darum ging, Sachwerte, Geld, Vermögen, reiche Ernte, Güter, Reichtum anzusammeln. Es geht um alles, was mich unabhängig macht vom Wohlwollen anderer Menschen. Ein Wohlwollen, was ich, so meine tiefe innere Angst, nicht bekommen könnte. Auch wenn ich mich gerade jetzt danach sehne. Das bedeutet, wenn Sicherheit Ziel meiner Sehnsucht ist, dann ist Habsucht die Zielverfehlung schlechthin. Denn in diesem Wort Habsucht steht ja eben wieder dieses Wort Sucht drin. Die Sucht, viel zu haben, nach dem Motto, viel hilft viel. Die Falle, in die Menschen dann leicht tappen, heißt Geiz. Und das, was mich traurig stimmt, ist, dass die Menschen als erstes mit sich selbst geizen, dass sie eben gar nicht den Mut haben, ihre Persönlichkeit zu zeigen, offenzulegen, was sie fühlen, was ihnen eigentlich wichtig sind. Da ist eine Fassade da. Von daher, sie geizen vor allem mit sich selbst. Man kann das in dem Gleichnis zum Beispiel an diesem inneren Monolog des Bauerns erkennen. Er bespricht das mit niemandem, was er jetzt mit seiner tollen Ernte machen soll. Er macht das alles mit sich selber ab. Er braucht eigentlich niemanden, so denkt er. Die Narretei des reichen Kornbauerns wird im Gleichnis damit begründet, dass Sicherheit eben nicht durch irdische Güter zu gewinnen ist. Nicht mal einen zusätzlichen Tag kann er sich davon kaufen. Durch nichts, was man in Scheunen oder wie auch immer sammeln könnte, sondern durch den Reichtum, den wir bei Gott haben können. Das sichert ein Leben. Darum ist nicht Geiz geil, sondern Großzügigkeit. Im Himmel gehört uns das, was wir hier auf Erden verschenkt haben. Zeit, Geld, Zuwendung, Kraft. Deswegen wird Jesus in der Bergpredigt sehr deutlich. Ich zitiere einen Satz aus Matthäus 6, Vers 24. Dort sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Jesus gebraucht hier das Wort Mammon mit Bedacht, um damit eben die negative Macht des Geldes zu betonen. Wenn das Geld für uns zum Mammon, eben zur falschen Sicherheit wird und somit zum Gott, dann hat es seine Neutralität vor uns verloren. Wir besitzen dann nicht mehr die Freiheit, über unseren Besitz zu verfügen, sondern wir werden dann regelrecht von unserem Besitz besessen. Jesu Einladung an die Menschen, die in ausgeprägter Weise Sehnsucht nach Sicherheit entwickeln, liegt darin, dass sie sich eben im Gebet in der Gegenwart Jesu vergewissern, dass sie Kind eines liebevollen Vaters im Himmel sind, dass sie gewollt sind und dass sie sich nichts verdienen müssen. Im Ausbalancieren genau dieser Gewissheiten liegt die Herausforderung. Ausbalancieren. Ausbalancieren kann man dann leichter, wenn man Halt von außen hat. Wenn man jemanden hat, der einem hilft, Kräfte und Gegenkräfte auszugleichen. Von daher ist es für Jesus wichtig, dass er uns das anbieten kann. Dass er durch seinen Tod am Kreuz und was er dort bewirkt hat, uns in die Gemeinschaft mit dem Vater bringen kann, der uns Halt gibt, Halt von außen her, sodass wir eben auch Unsicherheiten durchstehen können. Gottes Hilfe ist unsere Sicherheit und die Einladung steht, suche Halt und Sicherheit bei Jesus. Amen.